Hallo und herzlich willkommen zu Episode 7 vom Einschlafen-Podcast. So fange ich irgendwie immer an, ne? Macht nichts, noch schlaft ihr ja nicht. Erst ein paar Worte könnt ihr noch zuhören, bevor ihr einschlaft. Ich sitze gerade ganz gemütlich auf dem Sofa in meinem Gästezimmer, habe das blau leuchtende AKG-Mikrofon vor meiner Nase und freue mich drauf, euch gleich nicht Kant vorzulesen, sondern auf mehrfachen Wunsch nochmal was von Niels Holgersson, Selma Lagerlöf. Die Stimmung könnte eigentlich besser nicht sein, bis auf, dass meine kleine Tochter gerade nicht schlafen will. Deswegen muss ich vielleicht gleich abbrechen. Vielleicht sollte ich hier auch einfach den Podcast vorspielen, denke ich gerade. Ich glaube, das ist noch nichts für sie. Sie ist 2,5. Ja, aber draußen pfeift der Wind. Vielleicht schläft sie deshalb so schlecht ein. Ich schlafe ganz gut ein, wenn der Wind pfeift. Naja, ich hoffe, man hört die Windgeräusche nicht zu sehr. Und wenn doch, stört es ja vielleicht auch gar nicht. Ja, was gibt's noch Neues? Feedback. Ja, ich habe Feedback bekommen. Ich habe die Facebook-Seite für den Einschlafen-Podcast eingerichtet. Habe schon ein paar Fans gewonnen. Vielen Dank dafür. Und ich habe einfach alle meine Facebook-Kontakte eingeladen, da Fan von zu werden. Und ja, ein paar Leuten scheint es wirklich zu gefallen. Ich habe auch mal in Google Analytics reingeguckt jetzt. Da sind schon einige Zugriffe. Und ganz interessanterweise habe ich in den Suchbegriffen festgestellt, es haben etliche Leute tatsächlich nach Einschlafen und Podcast gegoogelt und meinen Podcast gefunden. Ist auch nicht weiter verwunderlich, der ist ja schon irgendwie an vierter Stelle, wenn man nach Einschlafen und Podcast googelt. Und das Tolle daran ist aber, jetzt kommt's, die durchschnittliche Verweildauer von Besuchern auf meiner Webseite ist 2,5 Minuten. Was ich recht kurz finde, aber die Texte sind ja auch nicht so lang. Und die Leute laden sich dann wahrscheinlich den Podcast runter oder eben auch nicht. Aber wer mit von Google kommt, nach Einschlafen und Podcast gegoogelt hat und dann auf meine Seite kommt, der bleibt im Schnitt 16 Minuten da. Also die hören sich das dann direkt auf der Website auch an. Finde ich toll. Finde ich klasse. Macht Spaß. So, gutes Feedback. Sonst würden die ja wahrscheinlich schnell wieder ausmachen, wenn die das nicht gut finden würden. Na gut. Würde mich noch weiterhin über Feedback freuen, wie immer. Schreibt mir, was ihr hören wollt. Schreibt mir, was ihr nicht hören wollt. Wenn mal einer was zur Audioqualität sagen würde, würde mir das auch helfen. Vielleicht kann ich daran auch noch was optimieren. Ich habe die letzte Folge, die sechste, müsst ihr mal reinhören, die habe ich ohne Rauschunterdrückung mal produziert. Alle Folgen davor, da hatte ich so einen Rauschunterdrückungsfilter noch mit drin. Und ja, also die Stimme klingt eigentlich identisch, nur in den Pausen, da wo ich mal nicht spreche, da hört man den Unterschied auch ganz vehement, weil mit Rauschunterdrückung ist es da komplett still und ohne Rauschunterdrückung hört man halt so ein leichtes Rauschen. Würde mich mal interessieren, ob euch das stört. Gut, genug gelabert. Ihr wollt ja auch heute noch einschlafen und bis ich das hochgeladen habe, ist es dann auch schon wieder spät. Ich fange jetzt einfach mal an, vorzulesen.
Ja, in der Originalepisode habe ich jetzt auch vorgelesen, aber leider aus der noch nicht gemeinfreien Version. Deshalb hört ihr jetzt die Version aus dem LibriVox-Projekt.
Abschnitt 1 von Niels Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Sonja. Niels Holgerssons wunderbare Reise mit den Wildgänsen, erster Teil, von Selma Lagerlöf. Übersetzt von Mathilde Mann. Abschnitt 1, der Junge. Teil 1, der Kobold. Sonntag, den 20. März. Es war einmal ein Junge. Er mochte wohl 14 Jahre alt sein, war lang aufgeschossen und hatte flachsgelbes Haar. Er war zu nichts recht zu gebrauchen. Am liebsten mochte er schlafen und essen, sein größtes Vergnügen aber war, dumme Streiche zu machen. Es war an einem Sonntagmorgen. Die Eltern des Jungen waren im Begriff, sich zum Kirchgang anzukleiden. Der Junge selbst saß in Hemdärmeln auf dem Tisch und dachte, wie schön es sei, dass Vater und Mutter beide fortgingen, so dass er ein paar Stunden lang sein eigener Herr sein konnte. Jetzt kann ich doch Vaters Flinte herunternehmen und ein wenig damit schießen, ohne dass sich gleich jemand hineinmischt, sagte er zu sich selbst. Aber es war fast, als habe der Vater die Gedanken des Knaben erraten, denn gerade als er an der Tür stand und gehen wollte, blieb er stehen und wandte sich nach ihm um. »Wenn du nicht mit Mutter und mir in die Kirche willst«, sagte er, »so finde ich, du solltest auf alle Fälle eine Predigt hier zu Hause lesen. Willst du mir das versprechen?« »Ja«, sagte der Junge, »das kann ich gerne tun.« Und er dachte natürlich, dass er nicht mehr lesen würde, als er Lust hatte. Der Junge meinte, er habe seine Mutter sich noch nie so schnell bewegen sehen. In einem Nu war sie bei dem Wandgesims, nahm Luthers Postille herunter und legte sie auf den Tisch am Fenster, die Predigt des Tages aufgeschlagen. Sie schlug auch im Evangelienbuch auf und legte es neben die Postille. Schließlich zog sie den großen Lehnstuhl an den Tisch heran, der im vorigen Jahr auf der Auktion im Wemmenhöger Pfarrhaus gekauft war und in dem sonst niemand als der Vater sitzen durfte. Der Junge saß da und dachte bei sich, die Mutter mache sich doch gar zu viele Mühe mit den Vorbereitungen, denn er hatte gar nicht die Absicht, mehr als eine Seite hier und da zu lesen. Aber nun war es zum zweiten Mal gerade so, als wenn der Vater ganz durch ihn hindurchsehen könne, denn er sagte strenge, »Sieh nur zu, dass du ordentlich liest, denn wenn wir nach Hause kommen, überhöre ich dir jede Seite, und hast du eine Seite übersprungen, so kannst du mir glauben, ich werde dich lehren.« »Die Predigt ist 14½ Seite lang«, sagte die Mutter, »wie um das Maß voll zu machen. Du musst dich wohl gleich hinsetzen und lesen, wenn du hindurchkommen willst.« Und dann gingen sie endlich, und als der Junge in der Tür stand und ihnen nachsah, fand er, dass sie ihn in einer Falle gefangen hatten. »Die gehen nun dahin und sind stolz darauf, dass sie es so gut gemacht haben, und ich hier nun, während der ganzen Zeit, dass sie fort sind, über der Predigt brüten muss«, dachte er bei sich. Aber sein Vater und seine Mutter waren weit davon entfernt, stolz über irgendetwas zu sein. Sie waren im Gegenteil ziemlich betrübt. Sie waren arme Häuslerleute und hatten nicht viel mehr Boden als einen Gartenfleck. In der ersten Zeit, als sie das Haus hatten, konnten sie nur ein Schwein und ein paar Hühner halten. Aber sie waren selten strebsame und tüchtige Leute, und jetzt hatten sie sowohl Kühe als auch Gänse. Es war vorzüglich vorwärts gegangen mit ihnen, und hätten sie nicht an den Sohn denken müssen, so wären sie an diesem schönen Sonntagmorgen froh und vergnügt zur Kirche gegangen. Der Vater klagte darüber, dass er faul und nachlässig sei, in der Schule hatte er nichts getan, und er war so untüchtig, dass er ihn nur mit Not und Mühe die Gänse hüten lassen konnte. Und die Mutter bestritt keineswegs, dass das wahr sei, aber sie war am meisten betrübt darüber, dass er ein so wilder und arger Bube war, hart gegen Tiere und boshaft gegen Menschen. »Wenn doch Gott ihn beugen und ihm einen anderen Sinn geben wollte«, sagte die Mutter, »sonst wird er ein Unglück für sich selbst und für uns.« Der Junge stand lange da und überlegte, ob er die Predigt lesen sollte oder nicht. Aber dann wurde er mit sich selbst einig, dass es diesmal am besten sein würde, wenn er gehorchte. Er setzte sich in den Pfarrhauslehnstuhl und fing an zu lesen. Als er aber eine Weile die Wörter halblaut hergeplappert hatte, war er nahe daran, über sein eigenes Gemurmel einzuschlafen, und er merkte, dass er anfing einzunicken. Draußen war das schönste Frühlingswetter. Man war zwar nicht weiter im Jahr als am 20. März, aber der Junge wohnte im Westwemmenhöger Kirchspiel, weit unten im südlichen Schonen, und da war der Frühling schon im vollen Gange. Es war noch nicht grün, aber es war frisch und im Begriff, Knospen zu treiben. Da war Wasser in allen Gräben, und der Huflattich stand an den Grabenrändern in Blüte. All das kleine Krautwerk, das auf den Steinwällen wuchs, war braun und blank. Die Buchenwälder in der Ferne standen gleichsam da und schwollen und wurden mit jedem Augenblick dichter. Der Himmel war hoch und hellblau. Die Haustüre stand angelehnt, so dass man in der Stube hören konnte, wie die Lerche sang. Die Hühner und Gänse gingen draußen im Hofe, und die Kühe, die die Frühlingsluft bis ganz in ihre Stände hinein spürten, gaben von Zeit zu Zeit ein Brüllen von sich. Der Junge las und nickte und kämpfte mit dem Schlaf. »Nein, ich will nicht einschlafen«, dachte er, »denn dann komme ich heute Vormittag nicht durch dies hier hindurch.« Aber wie es nun kommen mochte, er schlief dennoch ein. Er wusste nicht, ob er eine kurze oder eine lange Zeit geschlafen hatte, aber er erwachte davon, dass er ein schwaches Geräusch hinter sich hörte. Auf der Fensterbank, gerade vor dem Jungen, stand ein kleiner Spiegel, und darin konnte man beinahe die ganze Stube sehen. In demselben Augenblick, als nun der Junge den Kopf erhob, fiel sein Blick in den Spiegel, und da sah er, dass der Deckel von der Mutter Truhe geöffnet war. Die Mutter hatte nämlich eine große, schwere, eisenbeschlagene eichene Truhe, die niemand außer ihr selber öffnen durfte. Dort bewahrte sie all das auf, was sie von ihrer Mutter geerbt hatte und womit sie am allereigensten war. Da lagen ein paar alte Bauerntrachten aus rotem Tuch mit kurzem Leibchen und Faltenrock und perlengesticktem Brusttuch. Da waren gesteifte weiße Kopftücher und schwere silberne Spangen und silberne Ketten. Heutzutage wollten die Leute nicht mit dergleichen Sachen gehen, und die Mutter hatte oft daran gedacht, sich von dem alten Kram zu trennen, aber dann hatte sie es doch nicht übers Herz bringen können. Nun sah der Junge ganz deutlich im Spiegel, dass der Deckel der Truhe offen stand. Er konnte nicht begreifen, wie das zugegangen war, denn die Mutter hatte die Truhe geschlossen, ehe sie fortging. Es sah der Mutter wahrlich nicht ähnlich, sie offen stehen zu lassen, wenn er allein zu Hause war. Ihm wurde ganz unheimlich zumute. Er war bange, dass sich ein Dieb ins Haus geschlichen hatte. Er wagte nicht, sich zu rühren, sondern saß ganz still da und starrte in den Spiegel hinein. Während er so dasaß und wartete, dass sich der Dieb zeigen würde, grübelte er darüber nach, was für ein schwarzer Schatten das wohl sein könne, der über den Rand der Truhe fiel. Er sah und sah und wollte seinen eigenen Augen nicht trauen, aber das, was zu Anfang wie ein Schatten aussah, wurde immer deutlicher, und er entdeckte bald, dass es etwas Wirkliches war. Es war weder mehr noch weniger als ein Kobold, der rittlings auf dem Rande der Truhe saß. Der Junge hatte freilich von Kobolden reden hören, aber er hatte sich nie gedacht, dass sie so klein seien. Der da auf der Truhe saß, war nicht höher als eine Handbreit. Sein Gesicht war alt und runzelig und bartlos, und er hatte einen langen schwarzen Rock und Kniehosen an und einen breitkrempigen schwarzen Hut auf dem Kopf. Er war sehr fein und zierlich, mit weißen Spitzen am Halse und am Handgelenk, Spangen an den Schuhen und Strumpfbändern mit Rosetten. Er hatte ein gesticktes Brusttuch aus der Truhe genommen und saß nun da und betrachtete die altmodische Arbeit mit so großer Andacht, dass er das Erwachen des Jungen nicht bemerkt hatte. Der Junge war sehr erstaunt, den Kobold zu sehen, aber bange wurde er eigentlich nicht. Man konnte nicht bange werden vor einem, der so klein war. Und da nun der Kobold so von dem in Anspruch genommen war, was er vorhatte, dass er weder sah noch hörte, so dachte der Junge, es würde ein Spaß sein, ihm einen Streich zu spielen, ihn in die Kiste hinunterzustoßen und den Deckel zuzuschlagen oder etwas Ähnliches. Aber der Junge war doch nicht so mutig, dass er den Kobold mit den Händen zu berühren wagte, und er sah sich deswegen in der Stube nach etwas um, womit er ihn hinunterstoßen konnte. Seine Augen wanderten von der Bettbank nach dem Klapptisch und von dem Klapptisch nach dem Feuerherd. Er sah nach den Kochtöpfen und dem Kaffeekessel, die auf einem Gesims neben dem Feuerherd standen, nach dem Wassereimer an der Tür hinüber und nach den Kellen und Messern und Gabeln und Schüsseln und Tellern, die er durch die halb geöffnete Schranktür sehen konnte. Er guckte zu des Vaters Flinte hinauf, die an der Wand neben den Bildern der dänischen Königsfamilie hing, und zu den Pelargonien und Fuchsien hinüber, die im Fenster blühten. Schließlich fiel sein Blick auf einen alten Fliegenfänger, der im Fensterrahmen hing. Kaum hatte er den Fliegenfänger erblickt, als er ihn ergriff und hinlief und ihn am Rande der Truhe entlang schwenkte. Und er war selbst erstaunt über sein Glück. Er begriff kaum, wie es zugegangen war, aber er hatte den Kobold wirklich gefangen. Der Ärmste lag auf dem Grunde des tiefen Fliegenfängers, den Kopf nach unten, und konnte nicht in die Höhe kommen. Im ersten Augenblick wusste der Junge gar nicht, was er mit seinem Fang machen sollte. Er sorgte nur dafür, den Fliegenfänger hin und her zu schwingen, damit der Kobold keine Gelegenheit fand, hinaufzuklettern. Der Kobold begann zu sprechen und bat so flehentlich, in Freiheit gesetzt zu werden. Er sagte, er habe ihnen seit vielen Jahren Gutes getan und verdiene eine bessere Behandlung. Wenn der Junge ihn nun freiließ, wollte er ihm einen alten Speziestaler, einen silbernen Löffel und ein Geldstück schenken, das so groß sei wie der Deckel von seines Vaters silberner Uhr. Der Junge fand ja gerade nicht, dass dies ein großes Anerbieten war, aber seit er den Kobold in seiner Macht hatte, war er bange vor ihm geworden. Er merkte, dass er sich auf etwas eingelassen hatte, was fremd und unheimlich war und daher nicht zu seiner Welt gehörte, und er freute sich nur, ihn loszuwerden. Deswegen schlug er sofort ein und hielt den Fliegenfänger still, damit der Kobold herauskommen konnte. Aber als der Kobold beinahe oben war, fiel dem Jungen ein, dass er sich größere Reichtümer und alle möglichen Herrlichkeiten hätte ausbedingen sollen. Zumindest hätte er die Bedingung stellen sollen, dass ihm der Kobold die Predigt in den Kopf hineingehext hätte. Wie dumm war ich, dass ich ihn losließ, dachte er, und fing an, den Fliegenfänger zu schütteln, damit der Kobold wieder hinunterfallen sollte. Aber im selben Augenblick, als der Junge das tat, bekam er eine so gewaltige Ohrfeige, dass er glaubte, sein Kopf müsste zerspringen. Er flog erst nach der einen Wand hinüber und dann nach der anderen. Schließlich fiel er auf den Fußboden um, und dort blieb er besinnungslos liegen. Als er wieder erwachte, war er allein in der Stube. Von dem Kobold war keine Spur zu sehen. Der Deckel der Truhe war geschlossen, und der Fliegenfänger hing an seinem gewohnten Platz am Fenster. Hätte er nicht gefühlt, wie seine rechte Wange infolge der Ohrfeige brannte, so hätte er versucht sein können, zu glauben, dass das Ganze ein Traum gewesen. Aber Vater und Mutter werden doch behaupten, dass es nichts weiter gewesen ist, dachte er. Die ziehen aus Rücksicht auf den Kobold gewiss nichts ab. Es wird wohl am besten sein, wenn ich mich wieder hinsetze und lese. Aber als er an den Tisch herantrat, entdeckte er etwas Wunderliches. Es war doch unmöglich, dass die Stube größer geworden war. Woher konnte es denn nun aber kommen, dass er viel mehr Schritte machen musste als sonst, um an den Tisch zu gelangen? Und was war denn in den Stuhl gefahren? Er sah nicht aus, als wenn er größer wäre als früher, aber er musste erst auf die Sprosse zwischen den Stuhlbeinen steigen und dann klettern, um auf den Sitz zu gelangen. Und ebenso war es mit dem Tisch. Er konnte nicht über die Tischplatte sehen, ohne auf die Stuhllehne zu klettern. »Was in aller Welt ist das nur?« sagte der Junge. »Der Kobold wird doch nicht den Lehnstuhl und den Tisch und auch das ganze Haus verhext haben?« Die Postille lag auf dem Tisch, und sie sah so aus wie früher. Aber auch damit musste etwas nicht in der Ordnung sein, denn er konnte nicht dazu kommen, ein Wort zu lesen, ohne dass er geradezu mitten auf dem Buch stand. Er las einige Zeilen, aber dann sah er zufällig auf. Dabei fiel sein Auge in den Spiegel, und da rief er plötzlich ganz laut, »Aber da ist ja noch einer!« Denn im Spiegel sah er ganz deutlich einen winzig kleinen Burschen in Zipfelmütze und Lederhose. »Der ist ja genauso gekleidet wie ich«, sagte der Junge und schlug die Hände vor Erstaunen zusammen. Aber da sah er, dass der kleine Bursche im Spiegel dasselbe tat. Da zupfte er sich selber im Haar und kniff sich in den Arm und drehte sich rundherum, und augenblicklich machte der im Spiegel es ihm nach. Der Junge lief ein paar Mal rund um den Spiegel herum, um zu sehen, ob sich ein Männlein dahinter versteckt hielt. Aber da war keins, und da begann er vor Angst zu zittern. Denn nun begriff er, dass der Kobold ihn verhext hatte und dass der kleine Bursche, dessen Bild er im Spiegel sah, er selber war. Ende von Abschnitt 1.